Im Quotenhit Let's Dance ist es ein längst überfälliges Novum. Zum ersten Mal seit dem Start der RTL-Show tanzen in diesem Jahr auch zwei Männer miteinander. Einer von ihnen heißt Nicolas Puschmann und der sorgte damit bereits zum zweiten Mal für eine TV-Premiere. Im Herbst 2019 trat der gebürtige Hamburger in der ersten Gay-Dating-Reality-Show Prince Charming in Aktion. Als schwuler Bachelor suchte und fand er auf Kreta unter 20 Anwärtern seinen Traummann. Mit dem Format sorgte Nicolas nicht nur in der Community für viel Aufsehen, sondern auch für gute Quoten und wohlwollende Kritiken. Im Jahr darauf wurde Prince Charming sogar mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet. Nicolas hat mir verraten, wie ihn seine Mutter bereits als Fünfjährigen für den Bauchtanz begeistern konnte und warum er sich trotz seines großen Engagements für Sichtbarkeit nicht als Aktivist für schwule Gleichberechtigung sieht. Wenn du wissen möchtest, warum Nicolas in der Schule jahrelang gemobbt wurde, er immer wieder ganz bewusst seine Komfortzone verlässt und wie er seine Zukunft in der deutschen TV-Unterhaltung sieht, dann ist diese Folge für dich. Viel Spaß!
Die Alexander Newe Show. Als People-Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit Prominenten aus Musik, Film und TV über ihre Erfolgsstrategien, Tools und Tagesroutinen. Wenn du dich von Top-Performern inspirieren lassen möchtest oder auf der Suche nach einer Erfolgsstrategie bist, findest du hier spannende Insights. Und jetzt gute Unterhaltung mit Alexander Newe.
Ja, hallo lieber Nicolas. Es ist mir eine ganz große Freude, dich in meiner Show begrüßen zu können. Vor allem, weil du jetzt kurz vorm Start von Let's Dance bist. Und insofern ist es mir ein ganz besonderer Spaß, dich noch sprechen zu können. Es ist super, dass ich dich heute Abend...
Ja, vielen Dank für die Einladung, Alexander. Ich freue mich sehr.
Das kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich auch riesig, mein Lieber. Wann bist du heute Morgen aufgestanden?
Oh, heute Morgen bin ich um 7:30 aufgestanden.
Ist das so deine normale Zeit oder bist du eher einer, der auch gerne mal länger schläft?
Also ich war tatsächlich immer der Frühaufsteher und durch die Beziehung, die ich während der Prince Charming-Zeit gewonnen habe oder beziehungsweise ergattert habe, bin ich tatsächlich ein bisschen länger immer liegen geblieben. Aber dadurch, dass mein Freund und ich uns jetzt wieder in zwei Wohnungen aufgeteilt haben und separiert haben, komme ich wieder so ein bisschen in meinen alten Turn und fange an, früher aufzustehen, weil ich liebe das eigentlich, den Tag voll und ganz zu genießen. Also es gibt natürlich auch Sonntage, die genieße ich auch, ne, wo man wo man kaum das Bett verlässt, wo man dann auch gerne mal bis um 11 schlafen kann, aber so unter der Woche, ja, bis 8, bis maximal 9 würde ich sagen, schlafe ich.
Da sind wir uns relativ ähnlich. Wobei, also meine Party-Ära ist vorbei. Ich schätze mal, wenn du es krachen lässt, dann ist natürlich auch der Sonntag mal erst um 3 oder 4 Uhr nachmittags angesagt, der Start.
Definitiv. Ich bin ja auch Hamburger jung, insofern,
ja, klar. Die Hamburger Szene ist ja ziemlich boring geworden, muss man sagen. Da hat Berlin alles abgegraben. Nun ist ja alles boring seit Corona, aber vielleicht geht es mal wieder los. Mein Lieber, und was gab es bei dir heute zum Frühstück?
Oh, bei mir heute Morgen zum Frühstück gab es meinen Smoothie, den ich mir jeden Morgen mache. Das ist mein healthy Start in den Tag.
Kick-off-Start.
Genau, mit Magerquark, mit Tiefkühlfrüchten, mit einem bisschen Erdnussbutter und mit Haferflocken.
Das hört sich jetzt mega gesund an. Ist das so schon immer deine Routine, seit du ja auch für Prince Charming dich so in Shape gebracht hast? Ich habe natürlich recherchiert, zwischenzeitlich gab es so einen kleinen Rückschlag, ne, wegen zu viel Couch, zu viel Rotwein, zu viel Süßigkeiten.
Aber zu viel Liebe.
Zu viel Liebe kann es gar nicht geben. Aber ist es so, dass es dir eigentlich schon auch eine Herzensangelegenheit ist, gesund zu starten und da auch drauf zu achten? Oder ist es jetzt auch natürlich sozusagen die ersten Vorbereitungen vor Let's Dance? Du musst natürlich da jetzt richtig alles geben. Du verbrennst mega viel Kalorien in den nächsten Wochen. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Also ist das eine Ansage oder kommt das wirklich aus dir jetzt, dass du so einen gesunden Start hast?
Den gesunden Start in den Tag, den habe ich mir selber angeeignet, weil ich nach einer gewissen Zeit gemerkt habe, dass so eine trockene Brotscheibe, das kriege ich morgens irgendwie noch nicht hin. Also den Kaffee kriege ich hin, aber irgendwie so dieses Brot.
Oh, oder stell dir vor, Mettbrötchen. Es gibt Leute, die essen ernsthaft immer noch Mettbrötchen.
Nee, also ich glaube, das hat alles angefangen, als der Sommer letztes Jahr so tierisch heiß war und auch in der Nacht irgendwie die Nächte nicht kühler wurden. Ich glaube, da habe ich angefangen, mir eine gute, frische Alternative für den Morgen zu suchen. Und ich glaube, Super. Das ist geblieben, weil ich einfach merke, das macht satt. Das hat alle Nährwerte, die ich brauche für den Start in den Tag. Und es ist halt super simpel, ne?
Du, ich habe das auch gemacht. Ich hatte nur den Fehler, dass ich das dann häufig mit wirklich nur Tiefkühlbeeren gemacht habe. Also das aufzupimpen, diesen Smoothie mit so Hanfprotein. Und das ist gar nicht so gut für den Metabolismus. Du sollst das am besten ja warm sogar zu dir nehmen. Das kann ich überhaupt nicht hinbekommen. Nee. Irgendwie warm, so einen warmen Brei zu essen. Aber so mit so einem eisigen Ding, das schmeckt natürlich richtig toll wie Eis, aber morgens ist das dann mir nicht bekommen. Deswegen habe ich das so ein bisschen
geswitcht. Also okay. Zu kalt ist auch blöd, ja, aber zu warm. Also ich bin jetzt auch nicht so ein Porridge-Esser. Also das ist, den muss man auch schon abends vorbereiten. Ich bin ja auch ein sehr fauler Esser, sage ich mal. Also es muss alles das sehr muss schnell gehen. Sein. Genau, aber gesund. Okay. Und deswegen muss man sich da seine Nischen suchen.
Sehr, sehr gut. Mein Lieber, der RTL-Hit Let's Dance geht jetzt in die nächste Runde und du bist einer der 14 auserwählten Prominenten, die diesmal dabei sind. Was mir zuvor gar nicht bewusst war, ist, dass du vor der Eröffnungsshow, die ja jetzt an diesem Freitag ist, wobei die Ausstrahlung kommt etwas später, also nicht wundern, liebe Hörer, ich rede jetzt etwas dann in der Vergangenheit, aber wir sind noch vor dem Start in die Show. Mir war nicht klar, dass du vorher gar nicht weißt, wer dein Partner ist, sprich, Das ist dann so, dass das Training auch wirklich erst dann ab dem Freitag losgeht. Da ist nichts mit vorher schon so ein bisschen beschnuppern.
Genau, also ich werde tatsächlich erst am Freitag, also bei der ersten Live-Show, erfahren, live im Fernsehen, wer mein Tanzpartner sein wird.
Oh mein
Gott. Und deswegen, ich weiß natürlich jetzt nach der Veröffentlichung, wer es alles ist, also wer die ProfitänzerInnen und Profitänzer sind. Und na klar macht man sich da schon hier und da seine Gedanken.
Hast du schon deinen Fan, man sucht sich wahrscheinlich auch schon so einen Favoriten dann aus, ne? Wer könnte
also,
es denn sein?
Man guckt sich alle sehr genau an und natürlich bildet man sich so ein bisschen so selber seine Eindrücke. Ja. Aber ich lasse mich einfach überraschen, denn man hat es einfach nicht in der Hand. Also es wird dann irgendwann von Daniel Hartwig oder Viktoria Swarovski verkündet. Und das schaue ich, wer es wird.
Ja, nur das ist, finde ich, schon eine sehr nicht unwichtige Sache, weil ich kann dich so einschätzen, dass du ein Mensch bist, der sich super auf andere einstellen kann. Aber es ist ja so ein kleines Restrisiko, dass die Chemie dann nicht so stimmt, wie sie stimmen könnte. Weil Tanz ist natürlich auch viel mit Chemie, mit Sympathie. Und du musst in Anführungsstrichen dann auch mit diesem Mann dann wirklich Wochen, wenn nicht sogar Monate, wenn du dann ganz weites nach bis zum Finale schaffst, mit dem zusammenarbeiten. Und ist man da nicht so ein bisschen aufgeregt, weil man muss dann ja auch vielleicht sich ganz schön zusammenreißen und das Beste draus machen.
Definitiv. Also die Gedanken, die ich mir mache, oder den einzigen Wunsch, den ich hätte, wenn man den jetzt mal so allgemein äußern
ja,
dürfte.
Ja, ich weiß, du darfst natürlich nichts.
Aber allgemein, also eine gute Eigenschaft wäre von dem Profitänzer, dass er Bock drauf hat, dass er auch keine Hemmungen hat, Emotionen mit einem anderen Mann auf der Bühne zu zeigen. Auch wenn er jetzt irgendwie macho-hetero-like wäre, sage ich jetzt mal in seinem Privatleben. Aber ich hoffe einfach, die Leidenschaft überwiegt an dem Tanz und dass er sich einfach voll drauf einlässt, auch auf einen Männertanz. Und das wäre einfach zu wünschen. Ja, und wenn er das mitbringt, ist jeder willkommen in Team Nicolas Buschmann.
Du, aber ich meine, das wäre ja auch von RTL irgendwie unprofessionell. Ich glaube nicht, dass es da jetzt irgendeinen gibt. Es kann ja auch sein, dass du einen schwulen Partner bekommst, aber wenn es jetzt ein Hetero-Partner ist, dann wäre das ja total bescheuert, wenn sie da überhaupt jemanden in der Auswahl hätten, der da auch nur ansatzweise ein Problem mit hätte. Das wäre natürlich auch fatal, weil dann könnte es ja ein harter Ritt werden, ne? Für alle Beteiligten.
Für beide.
Also, für beide, ich wollte gerade sagen.
Vor allen Dingen für ihn. Bei mir ist das egal. Da wird der Stiefel durchgezogen.
Ja, das finde ich gut, sehr gut. Würdest du sagen, du hast schon so ein gewisses Grund können oder hast du so das Gefühl, dass du da schon eigentlich mit einigem Talent schon reingehst oder hast du vielleicht auch schon heimlich ein bisschen trainiert, nochmal so das Standardwissen aufgepoliert oder wie ist so dein aktueller Stand, was Tanzen angeht?
Also wenn es um Standardtanz geht, bin ich absoluter Newcomer. Also ich war damals nicht wie meine ganzen Freunde damals in der Tanzschule, sondern ich habe mir mein Tanz-Know-how auf Geburtstagen von meinen Großeltern oder Eltern oder auf Hochzeiten zeigen lassen, wo man mal so die ersten Schritte von einem Disco-Fox gezeigt bekommt, damit auch die Mutter einen zum Tanz auffordern kann.
Sehr gut.
Das waren so meine Tanzerfahrungen. Und sonst bin ich tatsächlich ein exzessiver Club-Tänzer. Also sobald ich irgendwie einen schönen Takt höre, einen schönen Beat, einen schönes Lied, da bewegt sich der Körper automatisch. Also ich bin nicht der typische Barsteher, der nur mit dem Fuß wippt, sondern also ich verausgabe mich aus der Tanzfläche, schwitze aber auch wie ein Schwein.
Du fühlst den Beat und lässt sich dann richtig gehen und lässt das krachen auf der Tanzfläche.
Genau, aber wenn es um die professionellen Tänze geht, bin ich tatsächlich ein Newcomer und freue mich aber über die Erfahrung.
Spannend. Ja, dann kann ich mir vorstellen, ist natürlich so ein Grundnervositätslevel da. Da muss ja auch da sein. Das ist ja klar. Also jeder ist ja vor einem wichtigen Projekt, vor einer tollen Sache. Es ist ja auch eine Chance, nervös. Merkst du, dass es jetzt Tag für Tag mehr wird? Oder hast du noch so eine Art Grund-Buddha-Ruhe? Und das wird wahrscheinlich erst kurz vor Start losgehen mit deinem Nervositätslevel. Wie ist da der Stand der Dinge gerade?
Also noch geht's tatsächlich. Mhm. Dadurch, dass ich mir vorstelle, Let's Dance ist auch wie Prince Charming damals und Once in a Lifetime Ding, was man erleben wird, sauge ich einfach jeden Moment auf und genieße ihn und habe einfach tierisch viel Spaß. Und deswegen, also noch bin ich nicht aufgeregt, aber ich glaube, denn kurz vor Show oder wenn ich denn das erste Mal das Studio betrete und ich saß sonst immer im Publikum bei Let's Dance und jetzt bin ich selber auf dem Tanzparkett. Ich meine, ich glaube, dann realisiere ich es und ich glaube, dann kommt die Aufregung.
Würdest du sagen, dass die Lust am Tanzen dir von deiner Mama in die Wiege gelegt wurde? Ich habe da im Vorfeld nämlich mal recherchiert und da gibt es eine sehr witzige Information.
Richtig, sehr gut, genau. Meine Mutter hat mich damals zu Bauchtanzfesten mitgenommen, weil sie hat damals Bauchtanz gemacht mit Mädels.
Okay.
Und da bin ich so das erste Mal auf so einem Bauchtanzfest gewesen und habe die ganzen Auftritte gesehen, auch die von meiner Mutter selber. Ja. Und sie hat auch schon damals leidenschaftlich gerne auf einer Bühne getanzt. Und da habe ich tatsächlich so die ersten Erfahrungen gemacht, habe dann auch selber mal so einen Schleier umgehabt und konnte so ein bisschen die Hüften kreisen und mich da so ein bisschen ausprobieren.
Wie alt warst du da?
Wow, da war ich noch echt jung. 5, 6 fing das, glaube ich, an.
Okay, aber du hast schon den Rhythmus gespürt, ne? Du bist gleich abgegangen.
Da habe ich, weil da zu der Zeit bin ich auch in meinem Kinderchor eingetreten und hatte da auch schon mit Musik zu tun. Also die Musik begleitet mich schon so mein ganzes Leben lang. Und dann habe ich Musical-Workshops gemacht, wo ich dann mal Ballett und Modern Jazz kennengelernt habe. Und natürlich halt die ganzen Schützenfeste, wo mir die Mädels gezeigt haben, wie ist so ein Jive oder wie ist halt so ein Disco-Fox. Und durfte mich da ein bisschen ausprobieren. Mit vielleicht auch einem Bier zu viel, aber war am Ende ja auch egal, wie es aussah.
Macht ja locker, ne? Du kannst super. Du hast... du sorgst in der Show für Novum. Du bist der erste Kandidat, der ja mit einem Mann tanzt. Das ist das erste Mal seit dem Start es ist jetzt 15 Jahren gewesen. 2006 gab es die erste Staffel von Let's Dance. Mhm. War das von Anfang an eine Sache, die dich gereizt hat? War das dein Wunsch oder hat sich das entwickelt? Also ergeben einfach.
Ja, das hat sich im Laufe der Zeit ergeben, denn am Anfang bin ich davon ausgegangen oder auch mein eigener Wunsch war es, mit einer Frau zu tanzen, weil ich das einfach dieses Bild Mann und Frau auf einer Tanzbühne optisch sehr elegant und schön finde, von der Optik her. Habe mich aber dann natürlich auch mit Equal Dance auseinandergesetzt und bin dann auf die Kollegen in Österreich gestoßen, die 2011 nämlich ihr erstes männliches Tanzpaar hatten und habe mich als schwuler Mann dabei erwischt, wie ich das am Anfang komisch finde, wie zwei Männer miteinander tanzen. Und das war so bisher mein Schlüsselmoment, weil ich mich dabei erwischt habe, wo ich dachte, wieso findest du das denn jetzt komisch? Das sind doch zwei Männer. Ich meine, bei Prince Charming hast du erzählt, ein Kuss zwischen zwei Männern ist nichts, wo man wegschauen sollte. Und jetzt reagierst du so. Mhm. Und da dachte ich mir, okay, wenn ich schon so reagiere, wie reagiert denn die Gesellschaft? Und auf den zweiten Blick, auf den dritten Blick fand ich das dann auch immer normaler und es hat mich nicht mehr interessiert, ob da nun zwei Männer miteinander tanzen oder ein Frau und ein Mann. Und das Gleiche möchte ich gerne auch in Deutschland hinbekommen, denn es gibt leider immer noch viel zu wenig Gleichgeschlechtliches, was man in den Medien sieht, meiner Meinung nach, weil sonst wäre, wenn man mit seinem Freund Hand in Hand auf der Straße geht, das nach wie vor nicht so eine Sensation.
Ja, also es ist, kann ich sagen, es ist in Hamburg so, dass es leider darauf ankommt, in welche Ecke du dich bewegst. Also ich gehe auch gern mit meinem Mann Hand in Hand über die Straße, aber es kommt auch immer auf die Situation drauf an und es ist eigentlich schade, nun bin ich älter als du, dass man da manchmal noch so innerlich überlegt, ist das jetzt eigentlich die richtige Ecke, kann da irgendwas passieren? Also das finde ich schwierig, da gibt es immer noch viel zu tun, aber du hast schon gesagt, interessant, dass das selbst ein junger, schwuler Mann erstmal stutzt, wenn er zwei Männer miteinander tanzen sieht. Nun ist es so, dass wir als LGBT-Plus-Community schon viel erreicht haben in den letzten Jahrzehnten. Aber es ist ganz klar, es wird auch im Jahr 2021 noch einige Menschen geben, die mit diesem Bild ein Problem haben werden. Und da würde es mich interessieren, wie du dich innerlich vielleicht wappnest und darauf vorbereitest, dass du jetzt tatsächlich eventuell so ein bisschen Hate abbekommen wirst, weil du hast erzählt, dass bei Prince Charming, wo ich natürlich auch nochmal komme im Interview drauf, dass du da überhaupt gar keinen Hass erfahren hast, dass das total toll war, wie super die Leute reagiert haben. Aber hier kann ich mir vorstellen, könnte es natürlich kommen, weil es ist ja so ein klassischer, so eine Unterhaltungsshow auch für viele. Ich gucke natürlich auch viele Schwule zu und überhaupt aus der Community viele Leute, aber es ist eine klassische Unterhaltungsshow. Und da ist diese, in Anführungsstrichen, Gefahr da. Wie gehst du damit um? Also stellst du dich darauf ein oder hoffst du, dass es gar nicht so kommen wird? Oder ist das auch so, denn du willst ja auch, dass sich was verändert?
Na klar, also erwarten tue ich erstmal gar nichts, denn weil wenn ich mich jetzt schon im Vorwege damit beschäftige, was passieren könnte, das wird mich total kirre machen und das wird mir auch viel zu viel Energie rauben, deswegen kann ich situativ da, glaube ich, dann erst drauf reagieren. Aber es gehört dazu, also das ist die Gesellschaft, das ist das gesellschaftliche Abbild, das über Sachen diskutiert wird und gerade wenn Sachen in den Fokus rücken, die viele als noch nicht selbstverständlich sehen, das regt natürlich vielleicht auch eine Debatte an und die brauchen wir, um natürlich auch weiterzukommen. Und für mich geht das einfach darum, Sichtbarkeit zu zeigen, weil je öfter man zwei Männer miteinander sieht, desto weniger eine Sensation ist das auf der Straße, wenn man zwei Männer miteinander Hand in Hand gehen sieht. So, und ich finde, das ist einfach ganz wichtig, das immer öfter zu zeigen. Und wenn da halt jemand mit einem Problem hat, ja mein Gott, dann soll er das halt bei Social Media breittreten. Aber es ist halt nur Social Media und deswegen.
Ja, du, also nur, also ich fände es ja auch ganz toll, wenn es nicht so kommen würde. Nur leider wissen wir ja, dass Social Media ja auch ein manchmal Teufelszeugpotenzial hat, dass eben leider da sehr viele schlimme Menschen ihren Seelenmüll ablassen und man hört es ja immer wieder. Also jetzt gab es gerade leider diesen auch ganz schlimmen Fall von Selbstmord, weil einige Menschen einfach das nicht ertragen können. Deswegen hoffe ich das sehr, weil man weiß halt nicht, was da für Potenzial ist. Es kann ja auch sein. Ich hoffe, dass hier das gar nichts passiert und dass es einfach neue Türen öffnet, dass es einfach auch positiv einfach aufgenommen wird und dass es vielleicht auch dann Standard wird, ne? Dass es dann irgendwie regelmäßig dann auch ein Männerpaar gibt. Das wäre ja toll, wenn du da sozusagen Pionierarbeit leisten würdest.
Ich bin gespannt. Also es wird was kommen. Also davon gehe ich aus, definitiv, aber was da jetzt kommt und ob, also ich lasse das nicht so an mich ran, weil das ist, so ist leider Social Media und solange mich das aber nicht in meinem Privatleben irgendwie beeinträchtigt, ist das alles fein.
Das ist das die passt. Richtige Einstellung.
Sehr und gut. Hate ist so 2020.
Ja, du, ich möchte es auch glauben. Es wäre sehr, sehr schön, wenn sich das dann so in diesem Jahr weiterentwickelt. Ist natürlich auch jetzt da eine Klischeefrage, weil jetzt kannst du dir denken, was kommt, wer nimmt denn jetzt den Männer- und den Frauenpart an? Weil das ist ja klar, man muss sich ja dann irgendwie einig werden und da kann es ja auch ein Battle geben, dass du jetzt dann einen Partner bekommst und sagst, nee, Nikolas, das geht gar nicht und ich bin nur im Männerschritt jetzt fit und das kriege ich nicht hin. Also wie ist da so dein innerer Plan?
Also ich gehe mal davon aus, dass der Profi, weil er auch ein Profi ist, in beide Schritte kann.
Stimmt.
Genau, und ich sehe mich als männlichen Teilnehmer und es gibt ja auch mal das Motto Girls versus Boys, wo ich natürlich auch auf der Männerseite stehen würde. Insofern gehe ich jetzt erstmal davon aus, die Männerschritte zu tanzen.
Ja.
Weiß aber natürlich, ich bin allem aufgeschlossen. Also wenn er meint, er hat da irgendwie witzige Ideen oder man kann damit ein bisschen spielen oder vielleicht gibt es auch nicht bei einem Equal Dance Mann und Frau, vielleicht gibt es da auch andere Positionen,
kann
die man
sein,
ausprobieren
ja.
kann. Deswegen bin ich da noch relativ unbefangen.
Okay.
Kann aber natürlich durch die ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe und weil ich auch immer nur Frauen übers Tanzparkett geschleudert habe, könnte ich natürlich jetzt einfacher mit dem Männerschritt natürlich starten.
Es wäre dann eine zusätzliche Herausforderung, weil man sieht ja auch, was da teilweise dann gefordert wird. Das ist ja krass, was da jetzt auf dich zukommt.
Absolut.
Du wirst ja jetzt sozusagen von mal der Schwiegermutter oder Oma mal tanzen, also die Schwiegermutter im symbolischen Sinne. Und jetzt musst du dann irgendwann richtig Profischritte hinlegen. Ne? Und also das wird spannend. Aber
ich kann es auch noch gar nicht glauben, dass ich da irgendwie so richtig filigran schön über diese Tanzfläche fege. Also ich freue mich selber sehr drauf.
Bist du denn ein sehr ehrgeiziger Mensch? Also willst du jetzt auch das gewinnen? Ich meine, es ist auch natürlich schwer zu beantworten, aber ich glaube, so ein bisschen Gewinnergeist sollte ja dabei sein, weil sonst gibt man sich dann ja auch schnell zufrieden und sagt, naja, wenn ich jetzt unter die letzten 6 komme oder so, dann reicht mir das schon. Nikolas, jetzt kannst du es rauslassen.
Jetzt
willst du gewinnen. Ich will gewinnen.
Nein, also ich bin auf jeden Fall, also ich verliere den Spaß bei der Sache, trotz Ehrgeiz. Und natürlich, also es ist eine Show, es ist eine Tanzshow, am Ende natürlich aber auch ein Tanzwettbewerb, der auch von Juroren bewertet wird.
Das stimmt, ja. Gestrenge Juroren. Ich sag nur Herr Lambi, berüchtigt.
Und natürlich, also ich mache mit natürlich, um auch ein Stück weit zu kommen. Also es wäre auch ziemlich schade, wenn ich sage, ich würde gerne den Männertanz repräsentieren und auch zeigen, wenn es denn nur einmal zu sehen wäre. Deswegen, also ich möchte schon weit kommen, um das jetzt mal bescheiden zu sagen. Also ich möchte schon sehr weit kommen.
Ist die richtige, also sehr weit, das nehme ich jetzt beim Wort. Und ich sitze dann auch jede Woche vorm Fernseher und drücke die Daumen.
Ja, vielen Dank.
Setzt du dich denn hin und wieder generell auch mal selbst unter Druck, wenn du was erreichen willst, ist das dann naturell? Weil es gibt ja Menschen, die lassen einfach, die gehen mit dem Flow und sagen sich, hey, das wird alles so kommen, wie es kommt. Andere sind tatsächlich auch dabei, sich in so ein Mindset zu versetzen, dass man auch wirklich dann alles gibt und sich selbst eben damit auch unter Druck setzt. Das kann was Positives sein, das kann aber auch mal anstrengend werden. Wie ist es bei dir?
Also ich bin eigentlich eine Person, die in den Tag reinlebt und jeden Tag so nimmt, wie er kommt. Aber wenn es tatsächlich um Projekte geht, bin ich schon sehr ehrgeizig. Auch gerade, wenn es um Fernsehprojekte geht und das auch um Thema Body geht etc. Ich bin da schon sehr, sehr streng mit mir selber. Also ich bin da sehr, sehr ehrgeizig und sehr diszipliniert. Und leider ein kleiner Perfektionist, was nicht immer gut ist, weil man tritt sich damit manchmal auch schon ein bisschen selber auf die Füße.
Ja, und wenn du dich dabei ertappst, dass du es etwas übertreibst mit dem Perfektionismus, dass du merkst, ey, ich habe jetzt fast schon ein bisschen Bauchschmerzen von dem sich selbst unter Druck setzen, wie kommst du dann runter? Hast du da irgendwelche Werkzeuge, dass du bewusst entspannst oder bewusst dir sagst, hey, jetzt mal locker und es gibt Wichtigeres im Leben? Wie gehst du mit solchen Drucksituationen dann um das zu entschärfen?
Ja, was mir ganz gut hilft, ist, das selber zuzugeben. Ich gehe dann gerne in Gespräche, ob mit meinem Freund oder mit meiner Familie, aber wenn man selber das Problem anspricht und damit sich sogar selber offenbart und sagt, Leute, hier ist gerade was, das mache ich mit mir selber, das ist nicht gut. Wenn du diese Hürde schon gemacht hast und selber Sachen einsiehst, das hilft schon meist, um den ersten Druck zu lösen, dass du schon mal auf jeden Fall drüber gesprochen hast und die andere Meinung einholen kannst. Und die verschiedenen Facetten, die dir dann als Feedback gegeben wird in einem Gespräch, das hilft schon mal ganz gut.
Ja, und das, wie du schon sagst, auch dieses Bewusstsein erstmal dafür entwickeln, weil viele merken es auch gar nicht, was sie gerade in was für einem Film sind und dass sie sich halt total selbst kirre machen mit dem Thema.
Genau.
Du bist ja durch Prince Charming. Für Leute, die noch nichts davon gehört haben, das ist die schwule Bachelor-Variante.
Yes.
Dadurch bist du bekannt geworden. Das ist eine Reality-Dating-Show und mit der hast du wirklich viel Aufsehen erregt. Natürlich nicht nur du allein, das ganze Team. Es gab erstaunlich gute Kritiken, selbst vom Feuilleton. Also ich glaube, Spiegel Online hat sogar, es ist 10-mal besser als Bachelor und das ist so, that's Entertainment und das war richtig cool. Und ihr habt sogar einen Grimme-Preis gewonnen.
Ja.
Hättest du während der Dreharbeiten auf Kreta gehofft, dass das so abgeht oder hattest du zwischenzeitlich oder nach Abschluss der Dreharbeiten mal auch so das Gefühl gehabt, oha, das könnte jetzt auch alles ganz furchtbar um die Ohren fliegen und eine mega peinliche Nummer werden und alle werden sich totlachen über mich. Gab es da so Wechsel wieder der Gefühle oder wie war das?
Also als ich dann wusste, dass ich denn Prinz Charming sein werde und 20 Männer um einen buhlen, ich hatte natürlich schon am Anfang Bedenken, also auch als es hieß irgendwie, möchtest du das werden? Ich habe mir wirklich sehr, sehr lange Gedanken gemacht, ob ich das wirklich diese Rolle vertreten möchte, weil ich Angst hatte, dass wir vielleicht durch die Klischeekiste gezogen werden und dass vielleicht doch alles ein bisschen übertriebener dargestellt wird, als wie es denn wirklich tatsächlich ist im Leben. Da hatte ich wirklich im Vorwege Angst, aber so während der Dreharbeiten habe ich gemerkt, Mensch, wir haben ja wirklich Luft, auch mal andere Themen anzuschneiden, vielleicht in einem etwas komischen Rahmen mit Stringtangas oder aber das gehört halt dazu, ist auch Entertainment.
Ja, wollte ich sagen, also das ist eben das Thema, was einige vergessen. Es ist Unterhaltung und natürlich muss man das auch ein bisschen befeuern, weil sonst kann es ja auch sein, dass sich alle nur lieb haben und alle sitzen da und alle buhlen dich und alle sagen sich schöne Dinge, aber es fehlt so ein bisschen der Zunder dann und man will ja auch was sehen. Das finde ich, muss man einfach dann auch verstehen, so funktioniert es nun mal und da muss man auch entspannt sein.
Aber, ich habe dann während der Phase habe ich schon mal gemerkt, dass es mir ganz gut gefällt, was so an Themen auch hochkommt und was wir da für Freiheiten haben. Und als ich die erste Folge gesehen habe auf TV Now damals, da war ich dann sehr beruhigt. Da habe ich gedacht, okay, das widerspiegelt genauso, wie ich mich gefühlt habe. Das ist geschmackvoll, das freut mich. Aber ich habe niemals während der Dreharbeiten gewartet oder erwartet, dass das so groß wird. Weil ich dachte ja am Ende, okay, es läuft auf einer Online-Plattform, that's it. Aber dass das irgendwie so Wellen geschlagen hat und ich jetzt bei Let's Dance zum Beispiel jetzt auch mit bin, das ist halt irgendwie krass. Also das hätte ich halt niemals erwartet.
Ja, aber liegt ja auch an dir, mein Lieber. Also ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr. Ja, ich meine, das kann man ja einfach mal sagen. Also ich finde, du hast es wirklich verdient. Sehr, sehr gerne. Aber magst du nochmal für Leute, die es noch nicht gehört haben, es kann ja sicherlich auch ein paar von meinen Zuhörern geben, die das noch nicht gehört haben. Wie kam das? Also du hast gesagt, du musstest auch ein bisschen überlegen, aber du hast dich ja erstmal beworben. Also es war ja so ein Aufruf oder wurdest du einfach heimlich angemeldet? Oder wie kam das? Wie bist du überhaupt in dieses Format geraten gekommen?
Ach, das war irgendwie, also ich habe ja immer nie so wirklich dran geglaubt, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, um irgendwie was zu schaffen oder dass irgendwas passiert. Aber das war bei mir so. Also ich war in Köln unterwegs mit einem Kumpel und war hier so ein bisschen in der schwulen Szene unterwegs und haben ein Bierchen getrunken. Und ich wurde irgendwann von jemandem angesprochen auf der Straße und hat gesagt, hey, hast du nicht Bock, im Fernsehen zu verlieben? Und ich dachte mir, was ist das denn für eine Anmache? Ich so, nee, auf gar keinen Fall, bitte gehen Sie weiter.
War denn wenigstens heiß? War heiß, der dich gefragt
hat? Ja, das war denn der spätere Producer von Prince Charming, was ich ja bis dato nicht wusste. Ich wusste weder, dass Prince Charming, dass es das gibt, dass sowas in Planung ist, gar keinen Plan gehabt. Und habe mich dann da 2 Stunden bereden lassen, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, hier ist meine Telefonnummer, ruf gerne mal morgen an, aber ich möchte den restlichen Abend jetzt eigentlich gerne mit meinem Kumpel hier verbringen. So. Und habe das auch ganz stumpf abgetan. Und dann ging irgendwie, da bin ich in diesen Casting-Prozess gerutscht und hatte Gespräche und es ging anscheinend immer weiter. Und irgendwann hieß es denn, wir hätten dich gerne als Prinz Charming. Und das war für mich wirklich so schräg. Ja, das war so, okay, was ist jetzt hier gerade passiert? Und vor allen Dingen, was wird passieren? Also worauf habe ich mich jetzt hier gerade eingelassen? Und deswegen musste ich sehr lange überlegen.
War so, und du hast dann dein Inner Circle gefragt, Family, enge Freunde und hast dann das Pro und Contra wahrscheinlich abgewogen. Ne? Und war so, ne? Also das, wie lange würdest du sagen, hast du darüber nachgedacht? Mehrere Tage oder war das dann doch in 24 Stunden geschlossen?
Nee, schon ein bisschen länger. Also okay. Ich habe schon ein bisschen länger
darüber nachgedacht. Lassen. Ja. Du hast dich bitten lassen. Du bist nicht so schnell zu haben.
Ja, ich möchte mir natürlich auch, wenn ich irgendwie hinter was stehe, auch hundertprozentig dahinter stehen. Und deswegen überlege ich lieber einmal mehr als im Nachhinein, weil im Nachhinein kannst du es nicht ändern. Und ich habe auch mit meinem Vater gesprochen und ich war auch ganz überrascht, dass auch gerade er gesagt hat, mach das doch. Das ist doch deine Chance, irgendwie auch jemanden kennenzulernen oder auch mal mit den Medien was zu tun zu haben, was du auch ganz spannend findest. Und dann dachte ich mir irgendwann, ja, okay. Und dann habe ich irgendwann überlegt, ja gut, auch einer von 20 Männern müsste ja wohl dabei sein, weil ich war halt Single. Ich habe alle Apps durchgehabt, man hat alle Partysituationen durchgehabt und ist ja leider so.
Manchmal soll es nicht sein, ne?
Aber manchmal soll es nicht sein. Und deswegen dachte ich mir, mein Gott, ich meine, dann ist das nochmal, ich meine, das wirst du niemals sonst erleben, probier's doch mal übers Fernsehen. Und ich wurde eines Besseren belehrt, beziehungsweise ich wurde bestätigt, dass das funktioniert. Ja,
total. Und du hast ja auch gesagt, es war ja auch nicht nur Entertainment, ihr habt ja auch wirklich sehr, sehr schöne und tolle Botschaften übertragen. Und das, ich will jetzt hier gar nicht die zweite Staffel dissen, mir hat die auch gut gefallen, aber es kam mir in der ersten halt noch authentischer und mehr vom Herzen noch. Also es waren einfach Szenen, die unvergesslich waren. Und das, ich kriege kein Geld dafür, das zu sagen, mein Lieber. Also es ist wirklich, ne? Also,
ja, es gibt ein paar Szenen, die ich mir auch super gerne anschaue.
Ja, absolut. Es gab, wie gesagt, es ist so, dass es gerade aus der Community so ein bisschen Zickenalarm gab, Kritik, dass eben in Prince Charming dann neben den ganz tollen Momenten auch Klischees zelebriert wurden. Mhm. Gerade auch vielleicht, was die Typenauswahl angeht, wobei ich das gerade ein großes Plus finde bei diesem Format, dass einfach der Supercaster dabei war, weil natürlich will man eine Vielfalt haben, man möchte Diversity, man möchte die verschiedenen Charaktere. Es wäre natürlich, ich kann jetzt mir denken, mal lieber, dass du es auch toll gefunden hättest, wenn jetzt nur Abercrombie und Fitch Models da aufgemarschiert wären, aber dann hätte es natürlich...
Tatsächlich nicht.
Ich meine, aber dann hätte es vielleicht einen Shitstorm gegeben von der Community zu Recht, von wegen, was ist das für ein Zerbel? Das ist ja nicht die schwule Szene, ne? Und das nur trotzdem, also es gab Alarm, da sind zu viele extreme Charaktere da. Wie hast du das aufgenommen? Was würdest du diesen Kritikern heute nochmal sagen, die jetzt da so ein Problem mit hatten, mit dem angeblichen Überzeichneten und diesen zu extremen Charakteren, in Anführungsstrichen? Also ich sehe es nicht so, muss ich dazu sagen. Aber ich habe mit einigen Freunden auch drüber gesprochen, die das eben so gesehen haben und so ein bisschen darum gebitcht hatten.
Also ich muss sagen, wenn man das jetzt mal ganz krass vergleichen möchte mit der Hetero-Version von Bachelor, wo wirklich die ganzen Frauen mit gemachten Brüsten, ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, aber alle lange Haare, alle
gemachte Lippen,
alle irgendwie die gleiche Körperform. Also ja, weiß ich nicht, ob sich da jetzt jemand beschwert, aber bei uns muss ich sagen, war das wirklich sehr, sehr divers, denn ich habe natürlich im Vorwege auch gesagt, was so mein Typ ist, weil natürlich ist es eine schwule Dating-Show und natürlich ein Stück weit klärt sie auch auf, aber unterm Deckmantel ist es eine Dating-Show, eine Liebesshow und da geht es halt auch darum, dass ich jemanden finde oder auch jemand dabei ist, der zu mir passt. Da passt halt nicht zu mir jeder stereotypische Homosexuelle und dafür finde ich aber... hatten wir eine wirklich vielfältige Cast, weil ich war da halt nicht, dass ich gesagt habe, ich stehe nur auf Skandinavische, ich stehe nur auf große Abercrombies, sondern ich stehe auf Charakter. So, und ich finde, das wird wunderbar abgebildet und das ist ein Teil unserer Community. Also ich bin da nicht der Meinung, dass das irgendwie zu überspitzt war, sondern die gibt es alle und unsere Familie, unsere queere Community ist bunt und ich fand das eigentlich nicht so, nee.
Da ist auch nichts hinzuzufügen, ist genau meine Meinung. Aber daran sieht man ja, es kann auch anstrengend sein, wenn man im Fokus der Community steht, weil natürlich, du kannst es nie allen recht machen. Es gibt immer Leute, die sagen A und der nächste sagt dann C und der dritte sagt dann Z und wieder von vorne. Insofern muss man sich da, glaube ich, auch von frei machen. Also ich schätze mal, das hast du auch dir, hast du verinnerlicht.
Also am Anfang habe ich immer noch gedacht, oh nein, und man muss das ja allen recht machen. Aber ich würde auch niemals sagen, dass ich die Community vertrete. Also natürlich vertrete ich meine Meinungen, die ich gerne natürlich oder die für mich fehlen sozusagen für die Community, sage ich mal, weil ich uns an manchen Stellen zweiter Klasse sehe und das sind so persönliche Sachen, die ich gerne vertreten möchte, aber ich würde mich niemals als Aktivist für die Gesamtcommunity hinstellen, weil das geht gar nicht. Dafür sind wir viel zu individuell, viel zu bunt und wie du schon sagst, da würden viel zu viele aufschreien und sagen, also so sehe ich mich jetzt aber nicht in unserer Community oder so nicht. Deswegen, das wäre auch viel zu gefährlich oder das würde ich mir auch, den Schuh würde ich mir nicht anziehen wollen.
Du hast ja selbst dann auch ganz schön trainiert, du hast nochmal dich in Shape gebracht, damit du eben auch wirklich diesem Ideal entsprichst. Da können natürlich Leute sagen, wieso, du bist ein wunderschöner Mann, du hättest doch auch ein paar Röllchen haben können. Das wäre doch mal ein Statement gewesen. Also ist das für dich eine Ambivalenz, dass man doch dann sich erstmal in die Form seines Lebens trainiert, damit man eben auch dann sozusagen diesem Prince Charming Ideal entspricht? Oder ist das dir nie durch den Kopf gegangen? Weil du hast ja erzählt, dass du extra trainiert hast, du hast ein paar Kilo abgenommen dafür und das hättest du ja eigentlich gar nicht gemusst. Ja, weiß nicht, ob da jetzt Druck kam oder vom Casting, das heißt, ey Niklas, du bist ein toller Mann, aber jetzt gib noch mal alles und du musst noch mal jetzt hier irgendwie die 100% erreichen.
Ich kann dazu sagen, also ich bin auch da sehr selbstkritisch mit mir und das war mein erstes Fernsehprojekt und dementsprechend ich als Perfektionist möchte mich natürlich dementsprechend auch gut vorbereiten.
Wenn die Kameras überall draufhalten.
Richtig, weil du weißt ja nicht, was mit dir passieren wird. Für mich war einfach nur wichtig, dass ich mich hundertprozentig wohlfühle, dass ich mich auf nichts anderes konzentrieren muss, von wegen wie ich sitze, wie ich ausschaue, weil ich wollte mich einfach voll und ganz auf das Projekt und auf die Männer konzentrieren. Und wenn du nämlich nicht zufrieden mit dir selber bist und dich nicht selbst liebst, kannst du andere auch nicht lieben. Und ich struggle schon mein ganzes Leben lang mit meinem scheiß Körper, muss ich jetzt einfach mal so deutlich sagen.
Immer diese Luxusprobleme, Nikolas Mensch.
Es geht mal bergauf, bergab.
Ja, gut. That's life, darling.
Und ich bin so froh, dass diese eine Szenerie, wo ich so schön schlank mal war, auf Kamera festgehalten wurde. Dann danach ging es. Der Jojo hat ja nicht lange auf sich gewartet.
Ja, aber jetzt geht er wieder in die andere Richtung. Du wirst sehen, das ist die Prognose jetzt von mir, wenn je weiter du kommst, desto mehr wirst du Körperfett verlieren. Du wirst wahrscheinlich den Buggy deines Lebens nach Let's Dance
haben. Nein, alle Kritiker, also ich bin halt mal ein bisschen mehr und mal ein bisschen weniger, aber ich mache das rein aus Wohlbefindlichkeit und für mich.
Ja, nee, ist auch super. Also ich bin da ganz bei dir. Ich bin mehrfach dabei gewesen, viele kennen es nicht, aber zum Barcelona Circuit, das ist so eine Party-Convention, da habe ich mich dann auch jedes Mal in Shape gebracht und habe dann meinen Mann zur Verzweiflung getrieben, weil ich dann noch irgendwie Pute und gedünstetes Gemüse gegessen habe. Er meinte, oh, was bist du für ein Langweiler, du hast doch schon so schlechte Laune, ich hasse dich dafür. Das Ergebnis hat sich gelohnt, aber es ist halt auch verdammt harte Arbeit, das muss man einfach sagen.
Ja, man knechtet sich für Ereignisse, aber nur für Selbstwohlbefinden.
Du, absolut. Und weil man sich einfach dann auch mag. Und das wäre mal eine Frage. Also es ist doch sicherlich auch geil. Ich meine, wenn man jetzt diese Aufnahmen sieht und das Körpergefühl verändert sich, das ändert, glaube ich, auch was mit einem selbst, wenn man einfach dann auch in den Spiegel schaut und sag, ja, ich sehe das mir jetzt gerne an, was da ist.
Es ist die Selbstsicherheit, die es mir gegeben hat. Also ich war einfach super selbstbewusst. Also ich bin auch so ein selbstbewusster Mann. Aber wie gesagt, also ich war nicht abgelenkt von kleinen Problemzöhnchen, die man ja sonst im Alltag immer mit sich hat und vom Spiegel denkt, oh nee. Ne?
Wie sitze ich jetzt? Ne? Also das hast du ja schon gesagt. Da guckt man immer, oh Gott, sitze ich jetzt? Kann die Kamera nicht ein bisschen von oben kommen oder nicht?
Genau. Ja, und deswegen habe ich das einfach gerne sehr gemacht. Gut. Also ich war sogar froh, dass ich im Vorwege trainieren durfte oder mir da auch geholfen wurde, weil ich meine, wann hat man das mal im Leben? Also das nutzt man doch aus.
Ja, natürlich. Ja. Also ich kann das total nachvollziehen. Du hast ja schon erzählt, du warst auch schon früher sehr angetan von der Entertainment-Branche. Du hast einen Musical-Workshop gemacht. Du hast da erstmal Berührungsängste gehabt. Hast dich dann aber für eine andere Karriere erstmal entschieden. Magst du das mal erzählen, wieso du da nicht von Anfang an dran geblieben bist? Das hättest du ja dann auch irgendwie nach der Schule gleich gnadenlos erstmal durchziehen können. Passte das dann erst nicht oder wie war das bei dir?
Ja, das war der Plan. Also ich habe mein Abitur gemacht und bin dann erstmal ein Jahr nach London gezogen, um Social Work zu machen. Ich habe mit Behinderten gearbeitet und wollte gleichzeitig mein Englisch aufbessern, um mich zu erden, um bereit zu sein für die Entertainment-Branche, weil das war der Plan, nämlich danach Musical zu machen. Aber ich wollte erst
tatsächlich, das
mich
war
erden.
Wirklich.
Das war der Plan, genau. Und habe dann von meiner Mom auch ein Musical-Workshop geschenkt bekommen, wo ich auch eine Stipendium-Chance hätte bekommen können. Aber ganz ehrlich, da sind dann Italiener bei, die tanzen, seit sie 5 oder 4 sind, können ihr Bein bis nach Timbuktu hochschwingen. Da kannst du nicht mithalten. So, und natürlich zieht dann der Pokal an dir vorbei. Und die Ausbildung, dadurch, dass meine Mom mich auch sozusagen alleinerziehend war, das war halt sehr viel Geld, weil das ist natürlich alles immer sehr privat. Und das kostet echt eine Stange Geld, diese Ausbildung, diese Musikausbildung. Und ich wollte halt nicht, dass sie sich übernimmt. Genau, und ich wollte nicht, dass sie alles zahlt und sich übernimmt und einstecken muss, nur damit ich diese Ausbildung habe, und deswegen habe ich mich gegen den Wunsch entschieden.
Ja, dann war natürlich dann wahrscheinlich ein bisschen mit Herzblut, also nee, nicht Herzblut, das ist das falsche Wort, du musstest da ein bisschen leiden wahrscheinlich, denn das ist ja dein Traum gewesen, oder? Also das war dann ja so, dass du dich dann erstmal von diesem Thema verabschieden musstest.
Absolut. Magst
du mir nochmal sagen, was du jetzt aktuell arbeitest? Du hast ja einige Sachen schon gemacht, du bist ja noch in deinem normalen Job weiterhin auch drin, das ist ja nicht ganz unwichtig zu sagen. Viele denken, der ist jetzt schon Influencer-Star, der lebt jetzt schon von seiner.
Ich würde mich auch niemals als Influencer betiteln. Das finde ich irgendwie so ein bisschen abgegrabbelt schon.
Es ist tatsächlich so, aber das ist, glaube ich, in vielen Köpfen drin. Ne? Die sehen, du bist jetzt kurz vor den 100.000 schon und der verdient doch so sich dumm und dusselig. Also du hast deinen normalen Job noch. Was machst du denn?
Ja, genau. Also ich habe vorher Vollzeit in der Medizinbranche gearbeitet, im Außendienst, und bin in Krankenhäuser gefahren und habe sozusagen unsere Produkte verkauft für den OP und mache das jetzt noch auf Teilzeit. So ein bisschen eher als Supporterrolle und unterstütze ein bisschen meine Kollegen zweimal die Woche.
Und das geht nett. Weiterhin, oder ist es so, also vielleicht kennen dich ja auch einige noch gar nicht, oder ist es so, dass dann schon das Getuschel losgeht und die Leute dann gleich Autogramme, oder der Autogramme will ja heute keiner mehr, alle wollen ja nur noch ein Selfie haben, aber ist das so, also hat sich das schon verändert dann, oder ist es manchmal auch noch ganz wohltuend, dass du noch nicht von allen Leuten erkannt bist, was sich ja nach Let's Dance dann wieder weiter noch verschärfen
wird? Ja, das stimmt, also ich muss sagen, die Corona-Zeit mit den Masken war tatsächlich sehr entspannt, weil es hat einen keiner erkannt. Das war wirklich
ganz
gut.
Ja, das habe ich jetzt gar nicht auf dem Zettel gehabt, logischerweise. Du bist
genau,
ja nur mit
Maske
unterwegs.
Wenn du eine Cappy aufhast und eine Maske aufhast, dann erkennt dich wirklich keiner. Also du hast Ruhe oder du kannst dir die Ruhe selber geben, aber auch natürlich im Arbeitsumfeld. Also mein Teilzeitjob, sage ich mal, da erkennen einen die Leute natürlich auch und die wissen auch, was abgeht. Ja. Aber auch wenn ich im Krankenhaus unterwegs bin, habe ich ja natürlich auch eine andere Kluft an als draußen.
Klar,
und
logisch,
auch da ist man ein bisschen verkleidet.
Stimmt.
Und aber man hat schon seine Ruhe.
Du kannst das aber dann gut verbinden, weil du wirst ja jetzt auch für Let's Dance sehr viel Zeit aufwenden. Ich bin natürlich nicht so im Thema. Ich schätze mal, dass ihr in der Woche dann ja schon mehrere Stunden hart trainieren müsst, nicht die ganze Zeit. Du kannst es während Let's Dance weitermachen, diesen Job, oder ist das erstmal, pausierst du dann so lange, wie es läuft?
Also ohne
oder kannst du darüber nicht sprechen?
Genau, ohne zu viel zu beraten, aber ich bin gerade im Urlaub.
Ah, okay. Ja, gut. Es ist wahrscheinlich auch besser, wenn man sich da total drauf konzentrieren kann. Wahrscheinlich kannst du die ersten Wochen gar nicht laufen, weil du so viel Muskelkater hast.
Wahrscheinlich.
Du kannst nur noch tanzen.
Ja, genau.
Ist da bei dir im Hinterkopf, ja, das könnte jetzt wirklich dann nochmal eine große Chance sein, wirklich in diesem Bereich weiterzumachen. Irgendwann hast du deine eigene Show oder du machst ein Format, du bist dann vielleicht auch gerade bei so queeren Themen dann irgendwie dabei, mit RTL Konzepte zu entwickeln. Ist das so in deinem Herzen schon so ein kleiner Plan, der danach dann verwirklicht wird?
Also ehrlich gesagt, fühle ich mich sehr wohl in der Medienbranche. Dadurch, dass ich auch damals Bühnendarsteller werden wollte, habe ich jetzt eine andere Art von Bühne gefunden und ich merke, dass mein Herz so ein bisschen die Passion gefunden hat, die sie vielleicht früher, wo sie sich gegen entschieden hat. Und natürlich würde ich das ein Stück weit gerne ausbauen und hoffe natürlich, dass da Türen aufgehen, aber ich bin da nicht so hinterher, also ich möchte das nicht auf Teufel komm raus, sondern ich bin da halt ein bisschen entspannter und ich glaube, damit fährt man ganz gut, aber in Richtung Moderation könnte ich mir das schon ganz gut vorstellen.
Nee, ich glaube, dass das auch das am besten immer ist, wenn man einfach mal so guckt und schnuppert, und natürlich darf man sich jetzt wie ein Blatt im Winde da so rumeiern, man muss schon, glaube ich, so ein bisschen ein Ziel haben, aber so schätze ich dich auch ein, dass sich das dann auch schneller geben wird, vor allem, weil du ja auch, ich hatte ja jetzt gerade gesagt, vielleicht auch irgendwelche Gay-Formate oder Community-Formate, weil du hast ja auch mehrfach schon gesagt, dass es dir eine Herzensangelegenheit ist, Diversity-Themen, LGBTQ+-Themen einfach auch weiter unter die Menschen zu bringen, eben auch die Hetero-Welt mit vielen Dingen in Anführungsstrichen zu konfrontieren. Also das ist dir ja eine große Herzensangelegenheit. Mhm. Magst du da was zu sagen? Also das ist ja was in dir auch brennt und wo du einfach gerne auch was machen möchtest.
Also nochmal, ich sehe mich absolut nicht als Aktivist, weil dafür dafür tue ich wirklich zu wenig. Das sind wirklich ganz persönliche Interessen, die ich da einfach nur mal kundtun möchte und die Reichweite nutze. Und ich habe jetzt letztes Jahr die Diversity Convention ins Leben gerufen. Da fahre ich in Schulen und rede mit den Schülern mal über Vorurteile, was sie eigentlich an
sehr gut
schwul komisch finden, warum Schwuchtel immer noch ein Schimpfwort ist und wo sie vielleicht auch noch Ängste haben. Und ich bin da wirklich ganz offen und gebe denen auch das Gefühl, dass sie mich alles fragen können. Also ich bin da wirklich unbefangen oder irgendwie guck da keinen schräg an. Die dürfen auch die naivesten Fragen stellen. Also einfach mal alles, den ganzen Fragekatalog durch. Und das hat echt Spaß gemacht. Das mache ich diesen Sommer dann bei der nächsten Schule und unterhalte mich mal, weil ich finde, man sollte früh anfangen, die Leute aufzuklären, weil dann sind die im Alter nämlich nicht komisch. Ja.
Nein, das ist genau das Thema. Das ist das Thema, weil also da kann man einen eigenen Podcast drüber machen. Ich finde das sehr, sehr wichtig, das auch beim Namen zu nennen, dass natürlich gerade Kinder, es fängt ja schon leider an, dass Kinder dann negativ konditioniert werden von ihrem Umfeld. Es sind ja Gefäße und kein Kind ist homophob. Das wird einfach so erzogen. Also das, du wirst nicht homophob geboren. Das sind einfach Sachen, die dir von außen reingetrichtert werden. Und insofern ist es super wichtig, über das Thema zu sprechen mit einer Normalität und nicht irgendwie Videos zeigen und irgendwelche, keine Ahnung, Schulbücher haben es eh nicht als Thema. Vielleicht gibt es ja inzwischen digital irgendwelche Sachen. Das finde ich super, wenn jemand wie du dann wirklich an die Front geht. Und die Erfahrungen waren toll. Also wie war das beim ersten Mal? Also weil es kann ja sicherlich auch anstrengend sein. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade die Jungs damit nicht nur latent, sondern total überfordert sind, weil das ist für sie ja, gerade wenn sie im pubertären Alter sind, ist es glaube ich für jeden Jungen irgendwie schwierig, wenn er nicht selber schwul ist. Ne? Aber das ist ja, da arbeitet ja was in denen.
Genau.
Wie waren da deine Erfahrungen?
Sehr positiv. Also die waren alle sehr, sehr neugierig und wo noch mehr Themen aufkamen, waren nach diesem Panelgespräch, was ich mit denen hatte, denn es hatte noch jeder eine Chance, der wollte, nochmal persönlich mit mir zu sprechen. Und da kamen wirklich die tiefsten Fragen und Emotionen auf den Tisch und wo ich dann auch irgendwann die Leute stoppen muss und sage, ich bin nicht das Infobuch. Also das, was ich sage, ist nur ein Impuls, aber das ist nicht die Lösung für deine Herausforderung.
Nein, klar.
Das sind nur Ideen. Also auch wenn es nicht so klappt, sei nicht so enttäuscht, aber es ist halt nur eine Idee. Aber das kam sehr gut an, weil sie das erste Mal das Gefühl hatten, dass sie sich mit jemandem austauschen können, weil da gibt es keine queeren Jugendcafés, wo die wohnen. Da gibt es irgendwie keinen schwulen Onkel, den sie das mal erzählen können. Mhm. Und da ist man so die erste Person, mit denen die mal wirklich mal offen reden können. Also manche waren auch sehr, sehr aufgeregt und haben gezittert und gesagt, alles ist gut, ich werde das nicht weiter tratschen, man muss denen ja auch die Angst erstmal nehmen. Also das war sehr erfolgreich, sehr toll. Cool. Also natürlich kamen doch ein paar provokante Fragen, aber
gehört dazu, klar. Ja, genau. Aber ich finde, das ist wirklich super, dass du das machst. Das kann man gar nicht oft genug, finde ich. Das sollte eigentlich Standard sein, dass das Mitglieder der Community einfach regelmäßig durch. Es gab es ja vorher auch schon. Ne? Also bist du denn gefragt worden oder war das von dir jetzt wirklich aktiv, so der Impuls, dass du dich da drum gekümmert hast, dass du durch die Schulen gehen kannst? Oder
es kam von beiden Seiten und es kam irgendwann mal auf die Idee, weil ich in irgendeinem Gespräch mal erzählt hatte, dass ich in der Schule nicht diese Aufklärung hatte und mir das alles selber erschließen musste und mich dann gefragt habe, wie ist denn der aktuelle Lehrplan? Warum reden die Lehrer nicht darüber? Oder wenn Lehrer darüber reden, reden sie auch manchmal nicht sehr gut drüber, beziehungsweise falsch, weil sie sind dann vielleicht gute Pädagogen, aber kennen sich in dem Thema nicht auch mit dem Wording so weit gut aus, dass sie es gut vermitteln können. Und deswegen wollte ich da einmal nachforschen.
Nee, ist gut, weil sie eben auch teilweise auch keine Schnittmengen haben. Wie du schon sagst, also je mehr schwul, lesbisch, transgender man kennt, desto normaler wird es ja auch.
Oder auch sieht, genau.
Ja, sieht, dass es einfach, dass sie da sind und dass es einfach zum Alltag dazugehört. Und dieses immer wieder konfrontieren hört sich immer so bescheuert an, weil das ist ja eigentlich ein falsches Wort, aber es ist ja so, viele Menschen müssen erstmal mit dem Thema konfrontiert werden und je öfter das passiert, desto besser und desto mehr wird es eben auch Alltag und Normalität. Genau. Nochmal zum Thema Karriere. Ich habe schon rausgehört, dass du jetzt kein Freund von großen Plänen bist und dass du erstmal guckst, was passiert, aber gibt es denn vielleicht so einen großen Wunsch, wo du dich privat, beruflich in 10 Jahren siehst oder bist du ein Mensch, der da gar nicht drüber nachdenken möchte und sagt, nee, das ist mir alles zu anstrengend, irgendwelche Pläne zu machen?
Also ich fantasiere sehr gerne, ich spinne auch gerne rum. Also ich stelle mir auch manchmal vor, wie wäre es 60 Millionen auf dem Konto zu haben und was würde man als erstes damit machen. Also ich bin schon sehr fantasievoll und spinne gerne rum, aber also man hat natürlich so Ideen und auch so gewisse Richtungen, die man jetzt gerade hat, aber ich merke halt auch so, wie mit Prinz Charming auf einmal auf der Straße angesprochen werden und das Leben verändert sich. Es kann in 10 Jahren so viel passieren, deswegen klar, also ich kann mir Moderation gut vorstellen, aber es kann ja auch sein, dass auf einmal jemand anruft und sagt, ich habe hier das für dich und dann ist es was ganz anderes. Deswegen, ich schaue erstmal, ich gehe natürlich so ein bisschen den Weg, den ich mir so vorstellen würde und guck natürlich auch, dass ich dementsprechend erstmal den Weg leite, aber guck auch gerne nach links und rechts.
Das finde ich gut, aber ich schätzt dich so ein, dass du auch gewisse Dinge nicht machen wirst, weil du hast angefangen mit einem Reality-Format. Es gibt ja genug auch Formate, die eine hohe Reichweite haben und die auch tolles Entertainment sind. Mich nicht da falsch verstehen. Also ich finde, dass Promis unter Palmen und Sommer aus der Stars, auch wenn es teilweise etwas zu viel Hate ist, also das ist dann schon eine sehr negative Energie, sehe ich dich jetzt nicht und ich glaube, da siehst du dich auch nicht, oder? Also du würdest jetzt nicht irgendwie Reality-Formate erstmal alle abklappern, damit dein Name noch größer wird, Hauptsache reich. Weiter, da glaube ich, bist du selektiver.
Gar nicht, genau. Also da bin ich sehr, sehr selektiv und ich sehe mich auch nicht im Trash-TV oder als Reality-TV-Star, sage ich jetzt mal, wie das manchmal so schön betitelt wird. Ich glaube, ich bin auch einfach für die Sparte Entertainment zu langweilig. Also ich glaube einfach, dass ich mit meinen Werten und mit meinen Charakterzügen in andere Formate besser passe als in die Trash-Formate, weil da ist es doch ein bisschen mehr Haut drauf und
ja, das stimmt,
da geht es ja um andere Sachen als das, was ich jetzt vertrete und deswegen glaube ich, ich wäre zu langweilig. Also ich glaube, ich wäre einer, der immer zuerst rausgewählt würde, weil er zu wenig Stress macht.
Da ist zu wenig Intrigenpotenzial, ne? Genau. Und zu wenig Bitch-Alert.
Richtig, das hast du schon sehr gut herausgefiltert.
Du hast dich bereits mit 15 geoutet, also ja. Oder was? Ja, 15 ist richtig. Finde ich auch einfach eine sehr, sehr tolle Sache, weil es ist, auch wenn wir sehr, sehr weit gekommen sind, ich habe bereits darüber gesprochen, es ist immer noch für jedes Mitglied der Community eine Herausforderung. Es ist für jeden, glaube ich, irgendwie, man muss da erstmal schlucken, man muss sich überwinden. Kannst du, wenn du jetzt zurückblickst, schauen, woher du diese Stärke schon genommen hast, dieses Selbstbewusstsein, dich in so jungen Jahren zu offenbaren und auch schon zu wissen, was du willst? Also viele, natürlich sind wir schwul geboren oder bisexuell oder wie auch immer, aber einige brauchen ja auch länger, um sich das erstmal selbst auch einzugestehen und zu sagen, ja, so ist es. Die verdrängen das und die stehen noch nicht zu sich. Hast du dir gestanden mit 15. Wie war das? Würdest du sagen, du bist da stärker schon gewesen?
Ja, ich war immer so ein rebellisches Kind. Also ich habe mich nicht gesehen von wegen, ich bin erst 15, sondern ich bin schon 15 und war ja dementsprechend auch schon sehr weit und ich hatte immer ein Problem damit, mich selber zu verleugnen, weil ich habe das Leben schon immer geliebt und ich fand das immer so gemein und ungerecht. Also also Ungerechtigkeit mag ich einfach nicht. Das mochte ich schon noch nie mein Leben lang. Da rege ich sehr, sehr nicht so schön drauf, um das mal jetzt so nett zu sagen. Und ich fand das immer so ungerecht, dass andere immer zu sich stehen konnten. Und ich musste meine Person, mich selber, meine Werte immer belügen, indem ich sage, nee, ich habe noch keine Freundin oder eine Freundin ist mir zu teuer. Und hatte da irgendwann
was zu teuer? Was soll das heißen, dass du die immer einladen musst zum Kino und Essen und so?
Ja, genau, weil das haben meine Kumpels immer gemacht. Die haben dann immer für die Mädels gezahlt, wo ich dachte, oh nee, da habe ich gar keinen Bock drauf.
Ach, wie ätzend.
Ja, genau. Und dann ja, mit 15 irgendwie, also ich hatte diese ganzen Fragen, die hat aber auch eine Schulfreundin mit nach Hause gebracht. Ja. Und dann, ist das jetzt deine Freundin? Wo ich mir dachte, boah, nein. Also ich stehe halt auf Männer und wollte das halt auch recht frühzeitig ausleben können. Und deswegen habe ich dann mit 15 irgendwie gedacht, okay, ich bin ja schon 15, kann man das ja mal raushauen.
Aber dann war dir das auch schon früher klar, weil, also wenn ich jetzt zurückblicke, mir war es auch immer schon klar, aber auf so eine unschuldige Art und Weise. Weißt du, das Klischee, natürlich habe ich auch damals im Otto-Katalog mir die Typen in Unterhosen angeguckt, mit 8 Jahren. Also wo man sagt, pfui, da gibt's noch keine Sexualität. Aber natürlich gibt's da auf eine unschuldige Art und Weise schon eine Sexualität. Ja. Du fühlst dich hingezogen. Ich habe einen Comic gehabt mit Tarzan, der dann da irgendwie sexy Muskeln da getaucht hat. Also das war mir schon klar, aber ich habe lange gebraucht. Jetzt kann ich es dir sagen, mit 25 habe ich mich erst gehabt. Also ich habe echt ein Problem damit gehabt. Das ist, gut, nochmal, ich bin ja auch älter. Das ist, glaube ich, eine Sache, dass dass jedes Jahrzehnt wird es Gott sei Dank durch das, was wir alle erreicht haben, immer besser, immer einfacher. Mhm. Kann man auch nicht pauschalisieren, aber es wird einfacher. Aber es ist einfach so eine Überwindung und irgendwie, weiß ich nicht, deswegen finde ich das so faszinierend, dass du sagst, dass du schon so früh auch dann einfach wusstest, es ist so. Also war es bei dir auch schon dann als Kind, dass es dir eigentlich klar war? Also wann war dir denn klar? Ja, so ist das. Also so läuft der Hase, ich stehe auf Männer, Punkt.
Ich habe in der Grundschule schon gemerkt, dass ich irgendwie Jungs oder das mit Jungs cooler fand als mit Mädchen. Ich hatte da nicht so diese Euphorie, Mädels hinterher zu schauen und zu sagen, boah, irgendwie süß. Und habe mich in der 5. Klasse schon den ersten Leuten anvertraut, von wegen, dass ich das Gefühl habe, dass ich homosexuell bin.
Das ist echt, und ja.
Hab aber im Vorwege natürlich nie gewusst, was das ist. Also natürlich irgendwann realisierst du, oh mein Gott, habe ich gerade dem Typen hinterher geschaut und fragst dich da auch und war auch sehr verzweifelt zwischenzeitlich. Also das hat, glaube ich, 2-3 Jahre gedauert, bis ich mir das so selber eingestanden habe, weil ich auch wirklich dachte, warum muss ich denn jetzt diesen schweren Weg gehen? Warum muss es mir jetzt in die Wiege gelegt werden, diesen steinigen Weg zu gehen? Und hatte damit echt Probleme, mir das auch am Anfang einzugestehen. Und ich hatte, wie gesagt, auch niemanden, mit dem ich mich austauschen konnte. Außer dann irgendwann habe ich gemerkt, aus meinem Dorf ist ein Mädel lesbisch. Dann habe ich mich der mal anvertraut und habe mal mit den Eltern gesprochen. Und das war so der erste Kontakt, wo ich hörte, es gibt ja noch mehr von uns. Weil damals gab es kein Social Media, damals konntest du dir nicht irgendwo die Infos holen. Und
frag mich mal, ne? Also ich meine, das ist ja, genau. Deswegen wird es, glaube ich, auch hoffentlich immer leichter. Also dass die jede Generation wird es leichter haben, wenn es nicht einen furchtbaren Backlash geben wird, was wir hoffentlich, was nie passieren wird. Aber das ist noch ein anderes Thema, dass natürlich durch Krisen auf der Welt natürlich auch dann wieder die Community da richtig unter Druck geraten kann. Ja. Das wollen wir alle hoffen, dass es nicht passiert. Aber momentan sind wir da ja auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich glaube, dass da natürlich auch Social Media, die Digitalisierung sehr, sehr positives, weil eben die Kids schon früh sehen, ja, es gibt viele von uns und ne, es gibt dann auch Vorbilder wie dich, die jetzt bei Let's Dance tanzen und das, ja, das ist eben, es kommt ja eins zum anderen dann, ne? Aber wann würdest du sagen, hast du dich denn zum ersten Mal auch wirklich gemocht? Du hast erzählt, natürlich war es auch für dich als Teenager erstmal schwer, aber war das dann auch recht schnell so fließender Übergang zu dem, ja, und that's me and this is who I am? Und nimmt mich so, wie ich bin? Oder ist das weiterhin noch ein Prozess? Würdest du sagen, das ist noch gar nicht abgeschlossen? Du magst dich zu 90%, aber die letzten 10% musst du noch jetzt
also noch erobern. Also muss ich sagen, war ich ein wirklich nicht so attraktiver Jugendlicher. Also ich hatte eine wirklich lange Findungsphase. Fand mich aber natürlich immer ganz knorke und ganz toll, wie ich aussah. Aber wenn man so alte Bilder sieht, denkt man sich so, ach du Scheiße, so was ist das denn?
Du, ja, aber das ist normal. Ja, und wenn du so ein Grundselbstbewusstsein hast, ist es natürlich schon mal die halbe Miete, ne? Wenn du
aber hatte ich nicht immer. Also ich hatte früher auch keine Freunde. Ich wurde auch sehr gemobbt in der Schule. Das hat mich aber, glaube ich, stärker gemacht und ich glaube, das sind alles so Erfahrungswerte, leider keine schönen, aber auch die nicht so schönen sind die Erfahrungswerte und ich glaube, die haben so ein bisschen ein charakterlich dahin entwickelt, wo man jetzt gerade steht. Das waren halt 3 Jahre echt harte Schule auf der Realschule, wo ich gemobbt wurde ohne Ende. Und das sind natürlich auch Situationen, die einen formen. Aber ich glaube, dass ich jetzt so langsam, jetzt mit bald 30, dahin gekommen bin.
April ist es soweit.
Ja, am 1. April.
Du wirst sehen, die 30er sind sensationell.
Ich freue mich auf die. Ich finde auch wirklich, je älter man als Mann wird, desto mehr formt sich da irgendwie auch so ein Charaktergesicht. Also ich freue mich drauf.
Ja. Die Zeit hat dir sehr gut getan. Ich habe jetzt keine Kinder- oder Jugendfotos von dir gesehen. Du hast ja gerade erzählt, dass du dich so, ich meine, auch fandst du dich früher knorke, aber wenn du jetzt sagst, früher die Fotos sind nicht so.
Mit so einem Bling-Bling-Ohrring im linken Ohr und dieses alles, was man so früher gemacht hat.
Aber du hast gesagt, Mobbing, das ist ja leider Gottes weit verbreitet, aber war das tatsächlich auch so aus dem Thema geboren, dass sie halt gemerkt haben, die Kids, dass du anders bist, dass du schwul bist? Oder war das eher so, dass du so vielleicht ein bisschen nerdig warst, Außenseiter? Was waren das für Sachen, die da der Auslöser waren für diese blöden Erfahrungen?
Ich glaube, ich war empathischer als meine Mitschüler und ich hatte auch Mitleid mit Lehrern, wenn die irgendwie blöd behandelt wurden und habe da auch was gegen gesagt. Und natürlich, gerade so im Teenie-Alter, wenn da halt jemand sitzt, der irgendwie auf der Feindseite eher ist als bei seinen Mitschülern, dann ist man natürlich auch schnell im Aus. Und generell, dadurch, dass ich auch in meiner Findungsphase da war, war ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr für mich. Hatte aber auch kaum Freunde, ich hatte aber auch keine Hobbys, kein Interesse, habe immer nur PlayStation zu Hause gespielt, ich war nie draußen. Und da hatte man halt nicht so viel Anschluss. Und aber wegen meiner Sexualität wurde ich, glaube ich, nicht gemobbt, weil die wussten es, glaube ich, nicht, aber sie haben es vielleicht geahnt. Oder es wurde getratscht, sie wissen es oder wussten es.
Das wird man nie erfahren, ne? Das sind dann auch so Sachen, die auch bringt ja auch nichts, ne? Das jetzt irgendwie so spät noch zu aufzurollen. Ja. Wo stehen wir in Sachen Gleichberechtigung, Toleranz, Akzeptanz in deinen Augen im Jahr 2021? Ich habe ja schon meine Einschätzung mal so ein bisschen kundgetan. Also ich finde, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Hab aber, wie gesagt, auch so ein bisschen die Sorge, dass es manchmal doch ein sehr fragiler Zustand ist, dass wir immer weiter kämpfen müssen, dass wir uns nichts irgendwie als garantiert nehmen dürfen. Wie siehst du das? Also wo stehen wir im Jahr 2021 als Community?
Noch nicht da, wo man eigentlich im Jahr 2021 stehen sollte. Gerade wenn auch ein Fußballer gerade ein Buch rausbringt und empfiehlt, sich nicht zu outen im Profisport. Das ist ein enormer Rückschlag für unsere Community, für all die Arbeit, die wir tun. Ja. Das ist echt ein schwaches Zeichen für dieses Jahr. Und ich finde, na klar, wir haben jetzt auch durch Prince Charming und durch solche Sachen irgendwie ist da auch ein Stein ins Rollen gekommen, irgendwie, dass Homosexualität immer selbstverständlicher wird im Fernsehen. Das ist ja auch schon mal was Gutes, wo die Leute nicht sagen, oh, warum ist da jetzt ein schwuler Charakter in meiner Lieblingsserie, sondern es ist halt einfach so und da kräht auch kein Hahn mehr nach. Die Bewegung haben wir schon, aber auch gerade in Sachen Trans oder auch, sage ich jetzt mal, die lesbischen Damen sind auch ein bisschen
unterrepräsentiert.
Genau,
absolut.
Unterrepräsentiert. Ich finde, wir Männer sind schon ganz gut repräsentiert, auch noch nicht genug. Oder beziehungsweise ist es noch zu viel gelabelt. Also ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann dahin kommen, dass es egal ist, ob es ein schwuler Mann ist oder ein hetero Mann, sondern es ist einfach ein Moderator oder es ist halt einfach ein Mann.
So. Das wäre ein tolles Ziel, aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Wie hast du denn diese Süddeutsche Zeitung-Aktion Act Out empfunden, in der sich 185 Schauspielerinnen und Schauspieler alles Mögliche, als bisexuell, binär, gay, lesbian geoutet haben. Weil ich fand es ganz interessant, im Social Media die Reaktionen zu checken. Natürlich gab es super viel positives Feedback, aber es gab dann auch immer wieder diese alberne Sprüche. Ja, wen interessiert das? Und es hat mich noch nie interessiert, was andere im Bett machen. Weißt du, immer dieses blöde Argument, als ob schwul, lesbisch etc. nur eine sexuelle Sache ist. Das ist es ja nicht. Wir leben ja 24 Stunden so. Wir sind ja, das ist ja unser Leben. Wie fandst du das? Also war das überfällig? War es dir noch nicht groß genug? Ich kann dir sagen, ich bin ja nun auch in der Szene unterwegs, in der Promi-Szene, und ich weiß, da gibt es auch noch ein paar andere große Namen, die es bis heute nicht schaffen. Das wäre eine Chance gewesen.
Ja, genau.
Ich sage, what the fuck, warum, Meister, hast du das nicht mal genutzt?
Ja.
Du wärst ja nicht ganz im Fokus gewesen, aber die trauen sich weiterhin nicht. Also ist das der erste Schritt? Gut, weiter so? Oder?
Also ich fand die Aktion sehr gut. Auf der anderen Seite fand ich die wirklich richtig toll. Das war ein sehr, sehr schönes Zeichen. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch ein Stück weit traurig, also auch gar nicht zu böse gemeint, dass man so viele braucht, um sich zu trauen. Dass man das nicht als einzelne Person hinbekommt, sondern man braucht fast 200 Leute, um irgendwo ein kleines Bild abgedruckt zu sein, um zu sagen, okay, ich auch. Aber das meine ich halt, im Jahr 2021 sollte das eigentlich auch jeder individuell schaffen können. Aber dadurch, dass ja auch immer eine große Schlagzeile draus gemacht wird, versteckt man sich vielleicht, ist es für den Anfang vielleicht erstmal besser, sich unter so einem Bild zu verstecken, aber so als Zeichen an sich, als Impuls und auch den Leuten zu zeigen, ey, seid mal bitte nicht so naiv, es gibt natürlich im Schauspielbereich Homosexuelle und es wäre auch wunderbar, dass ihr uns denn auch nicht nur homosexuelle Rollen gibt, sondern uns nach wie vor auch als individueller Schauspieler seht und nicht als schwuler Schauspieler oder hetero Schauspieler.
Ja, das wäre halt wirklich eine Sache, die man sich wünschen kann, dass eben nicht so, es ist ja so ein Jake Gyllenhaal, der kann in Schwulen spielen und ist dann, ne, also wird er mit Preisen überhäuft. Und wenn man als schwuler Mann sich outet, der vorher ein Ladies Man war, dann hat er ein Problem. Immer noch, leider Gottes, weil eben sehr viel reinprojiziert wird. Und da habe ich auch mit Freundinnen drüber gesprochen, dass sie sich da selbst bei ertappen, dass sie eben merken, ja, sie haben dann doch manchmal so diesen Traum, irgendwann kommt er, ich treffe ihn in der Bar und dann werde ich durchbrennen mit diesem Superstar. Und das kann ich nicht mehr, wenn der schwul ist. Das ist eben das Bittere, dass teilweise so viele Illusionen dahinter hängen. Ne? So dieses, gerade wenn es darum geht, dass es eben so Ladies Man sind, die dann schwul sind. Also insofern ein schwieriges Thema, ähnlich wie mit dem Fußballer, aber daran sieht man ja, es gibt noch viel, viel zu tun. Insofern
Go
for it, Nikolas.
Es ist leider noch nicht standardisiert. Ja.
Sehr gut. Gestatte mir noch ein bisschen Klatsch und Tratsch, weil ich natürlich auch ein bisschen über deinen Traummann, den du ja bei Prince Charming gefunden hast, sprechen wollte. Was sind für dich die größten Herausforderungen, nicht die ganze Zeit, aber im gewissen Sinne auch eine öffentliche Beziehung zu führen? Das ist ja eine Sache, die einen ja auch manchmal dann auch an Grenzen bringt. Also ich nehme es vorweg, ihr habt euch dann getrennt, weil es eben schwierig war, weil man unter einem Brennglas ist. Mhm. Ist das dann manchmal auch dann gleich ein Segen und Fluch? Du hast deinen Mann kennengelernt in dem Format, warst aber natürlich dann auch im Fokus, weil ne, ihr seid beide Personen des öffentlichen Lebens und seid beide unter dem Brennglas. Was sind da so die... Ja, Gefühle bei dir und wie ist das so?
Ja, genau, du hast es schon erwähnt. Also wir haben es ja einmal nicht hinbekommen, beziehungsweise brauchten eine kleine Pause anscheinend. Ja, genau. Ja, es ist natürlich herausfordernd, wenn du aus einer Show, wo jeder mitbekommen hat, dass du jemanden kennengelernt hast, sozusagen geboren bist als Paar und auch für dich zusätzlich die Öffentlichkeit auch komplett neu ist. Du lässt dich sehr schnell leiten von Öffentlichkeiten, von Beiträgen, von Kommentaren und lebst eher für die Öffentlichkeit als für dich selber. Wir haben so ein bisschen außer Acht gelassen, unsere Priorität in der Beziehung zu lassen und uns auf uns zu beharren, als auf andere zu reagieren. Also wir haben uns sehr leiten lassen von wegen, Mensch, man sieht von euch gar nichts mehr, seid ihr noch zusammen und schwupp musste man irgendwie interagieren, man musste irgendwie von sich gemeinsam was zeigen und wir waren fremdgesteuert am Ende. Das war so ein bisschen das Problem.
Das ist ja das Krasse auch an Social Media, also dass man eben leider, also man kann das toll nutzen, ich bin um Gottes Willen kein Feind davon, ich finde auch die Digitalisierung hat sehr, sehr viel Positives gebracht, aber man hört es ja auch wirklich von, du hast das schon gesagt, du hast das Wort Influencer, aber es gibt ja nun sehr viele Menschen, die davon leben, die auch sagen, das ist ein Pain in the Ass, dass die wirklich gezwungen sind, jeden Tag was zu posten, weil der Algorithmus haut dich irgendwann raus, du verlierst Follower, wenn du nicht immer Content lieferst. Ja. Und das war auch der Fluch bei euch, dass dann alle Fans sagen, ey, wo seid ihr denn? Und wir wollen jetzt ein Love-Bild und wo ist das romantische Dinner und Feuerwerk und so.
Wir waren am Ende irgendwie fremdgesteuert und das hat natürlich auch ins Privatleben mit eingeschleust. Und deswegen haben wir natürlich jetzt gesagt, dass wir das jetzt einfach, also wir haben gesagt, dass wir es weitestgehend privat herhalten wollen, was auch nicht heißt, dass man gar nichts sieht, aber wir wollen auf jeden Fall wieder selber das Steuer in der Hand haben und wir zeigen, wenn wir Bock haben, was und wenn wir halt auch mal keinen Bock haben, dann halt nicht.
That's the spirit, mein Lieber, sehr schön. Wie gehst du mit Enttäuschung um, wenn mal was nicht klappt? Du hast gesagt, du bist fokussiert, du bist Perfektionist, du willst dann auch 100% geben, aber wir alle wissen es, es kann nicht immer alles gelingen, wenn du mal auf die Nase fällst und mal Sachen überhaupt nicht funktionieren. Wie baust du dich denn auf? Wie ziehst du dich aus dem schlechten Laune-Mut heraus?
Ja, das ist eine gute Frage. Was mache ich denn?
Ich trinke Rotwein.
trinke.
Und heule. Nein.
Nee, meist tatsächlich Musik. Also wenn ich mich wirklich schlecht fühle, dann mache ich mir gute Laune Musik an, beziehungsweise Musik, die mich irgendwie berührt. Yeah. Und schüttel mal alles von mir ab, wie hier die eine Shake It Off, wie heißt die noch?
Taylor Swift.
Shake It Off. Das hilft manchmal ganz gut, dass du einfach mal alles ausmachst, alles, was dich gerade belastet, Handy weg, alles weg. Einfach mal laut Muck anmachen, durch den Raum tanzen, einfach auch mal schreist oder so. Das hilft schon.
Wo du sagst, schreist, ich habe oft gehört, dass auch Singen helfen soll, egal ob du schlecht oder gut singst, dass es einfach auch durch die Schwingung dich in eine positive Gedankenwelt wieder versetzt und dir einfach hilft, auch dann eine bessere Laune zu bekommen.
Absolut.
Insofern, das muss ich mir dann auch mal vornehmen.
Ja, nee,
jetzt haben wir ja sowieso blendende Laune, weil es ist ja draußen so schönes Wetter, das ist natürlich auch mal ein gute Laune-Booster.
Absolut.
Und wie belohnst du dich selbst, wenn es mal richtig super läuft und du sagst, ja, du hast es dir verdient und jetzt lasse ich mir es mal gut gehen. Kaufst du dir was Schönes? Isst du ein Eis oder was machst du da?
Ich belohne mich so gar nicht, glaube ich. Also doch, vielleicht mache ich mal ein schönes...
Du lässt dich belohnen.
Ich lasse mich belohnen. Nein, aber ich gebe keine Sachen denn aus für Kleidung tatsächlich. Also ich mag mich denn gerne irgendwie neu schick anziehen oder denke mir, Mensch, das lief jetzt so gut, jetzt sei mal nicht so ein Geizkragen, jetzt nimm dir mal ein bisschen Geld in der Hand und kauf dir mal was Schönes, weil das ist ja auch immer Balsam für die Seele. Kleider machen
total,
Leute und
dann
kleidest du dich mal in was Neuem.
Sehr schön. Ja, vor allem, wenn du dann irgendwie eine gute Figur hast und im Sommer dann ein T-Shirt anprobierst und merkst, yes, jetzt sieht's noch besser aus.
Genau.
Welches sind deine positiven Eigenschaften, wo du sagst, ja, das finde ich gut, das kann ich gut, da mag ich mich?
Was mir auch wieder gespiegelt wird, ist charismatisch und authentisch und dass ich sehr feinfühlig bin und mich auf unterschiedliche Charaktere wie auch auf Menschen unterschiedlichster Art irgendwie gut einstellen kann. Und ich glaube, ich bin sehr ehrlich und sehr direkt, was positiv wie auch negativ sein kann.
Ich finde das gut. Also es kommt darauf an, ob man verletzend ist. Man kann direkt sein und trotzdem empathisch dabei. Und das ist natürlich ein schmaler Grat, das können nicht viele, aber da du ja ein empathischer Mensch bist, ist das, glaube ich, dann auch gut. Naja, weil nochmal, es gibt ja Menschen, die dann so in your face, und da kannst du auch dann Menschen ganz schön verletzen durch die
Direktheit. Ja, genau. Aber sonst optimistisch und positiv denkender Mensch.
Schön. Und woran könntest du noch arbeiten oder irgendwelche Marotten, die du hast und wo du sagst, Niklas, da müssen wir noch mal ein bisschen auf die Weide und ein bisschen trainieren.
Ich bin so ein durchgeplanter Mensch. Das liegt aber auch daran, dass ich eine Eventmanagement-Ausbildung habe. So, ich bin halt sehr, sehr getaktet, wenn ich mir was vornehme oder irgendwas plane. Und wenn das dann irgendwie abweicht von dem Plan, da bin ich dann manchmal sehr schnell, sagen wir es netterweise, nervös. Ich werde sehr schnell nervös.
Vielleicht du nervös? Auch ein bisschen, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Das hatten wir tatsächlich, ein ganz simples Beispiel. Ich glaube, vorgestern bin ich mit meinem Freund und dem Hund in den Wald gefahren und haben diese Ausfahrt nicht gefunden und die Zeit verging. Und ich hatte mir aber so einen schönen Tagesausflug geplant für den Tag und irgendwie die Stunden verschwanden, weil wir es nicht gefunden haben.
Oh mein Gott, das ganze Timing geht dahin.
Ja, und da werde ich dann schon mal ein bisschen ungemütlicher. Weil man dann so ein bisschen enttäuscht ist und dann ist man so minimal zickig.
Vielleicht. Nobody's perfect. Und ich bin sehr lang mit meinem Mann zusammen. Ich sag dir nicht, wie lange, weil dann ist es so schrecklich, wie alt man sich selber schon dann sieht. Aber merke dir jetzt schon mal, lass dir von einem älteren schwulen Mann sagen, es wird natürlich immer auch mal wieder Momente gehen, wo es kracht. Und das gehört auch dazu, weil ich glaube, viele jüngere Schwule haben immer dieses Gefühl, es muss alles perfekt sein. Wir leben in dieser Instagram, Social Media, Perfect Bubble. Und es muss immer nur Champagner, Feuerwerk, Sensation sein. Und dass die Normalität holt einen ein. Und wenn irgendwie die Basis da ist, mein Lieber, ich höre mich schon an wie so eine Briefkastenmodi, aber kämpfe für deine Beziehung und dann, also go for it. Also das kann ich dir nur mitgeben, weil es lohnt sich einfach. Also wenn man wirklich weiß, da ist eine Basis, dann lohnt es sich immer zu kämpfen. Zwei Fragen habe ich noch mal, lieber.
Ja,
glaubst
gerne.
Du an Vorhersehung, an Schicksal oder haben wir doch einiges im Leben in der Hand? Weil da gibt es sehr unterschiedliche Einschätzungen von den verschiedenen Menschen, wie das Leben so funktioniert.
Ich glaube schon an Energien, sage ich jetzt mal. Also ich glaube schon, dass da was ist. Und ich glaube auch schon, dass einiges einfach so passiert, wie es passieren soll. Also an Schicksal, sage ich jetzt mal.
Man ist dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort und das ist dann auch tatsächlich vom Universum so vorhergesehen. Oder
ja,
ich
wüsste nicht, wie ich es mir anders erklären soll. Weil guck mal, ich bin ja in Köln auf der Straße angesprochen worden für Prince Charming. Ja. Wäre ich aber nicht, hätte ich meine Eventmanagement-Ausbildung nicht gemacht in diesem Medizinunternehmen, wäre denn promotiert worden zum Außendienst im selben Unternehmen und hätte meine Liebe nicht in Köln gehabt und wäre nach Köln deswegen gezogen, wäre ich niemals an diesem Ort in Köln gewesen. So, und das sind so alles so Ketten von Zufällen, wo ich denke, das ist witzig. Also irgendwie passieren Sachen aus Gründen.
Aber natürlich ist es auch so, dass man manchmal auch ganz bewusst Abzweigungen im Leben auswählt und das dann ja auch zu diesen Kausalzusammenhängen führen kann. Also man steht ja häufig im Leben auch dann vor so Entscheidungen und sagt, hey, ich gehe jetzt entweder nach links oder nach rechts. Und ich bin da, glaube ich, auch so ein Mittelweg-Mensch, der sagt, ja, natürlich gibt es viel auch Dinge, die man nicht beeinflussen kann, aber manchmal kannst du auch schon durch Entscheidungen auch sehr viel machen und an denen du dich einfach traust, weißt du, und nicht immer dann, ach, da habe ich Angst und es könnte ja diese Folgen haben und oh Gott, und dann sich selbst da so blockieren, anstatt es einfach zu probieren, weil ich glaube, das ist das Schlimmste, was wir alle machen können, wenn man es nicht probiert.
Ja.
Man kann auf die Schnauze fallen, aber wenn wir es nicht
davon
probieren.
Davon haben viele Angst, also viele sind ja so Sicherheitsmenschen, ist ja auch völlig legitim und völlig in Ordnung, aber manchmal, ich glaube, out of your comfort zone, ich glaube, da sind die Bereiche, wo du wirklich Erfolg machen kannst und die musst du halt manchmal, also alles, was unbequem ist, solltest du einfach aushalten, weil es lohnt sich.
Absolut, unterschreibe ich hiermit. Hast du ein bestimmtes Lebensmotto, ein Credo, mit dem du bisher gut gefahren bist?
Ich sage immer, leben und leben lassen und sei du und steh dazu. Also vor allen Dingen aber auch leben und leben lassen, weil
ganz
ich denke mir immer, lass mich bitte leben, wie ich will, egal ob es dir zu bunt ist, ob es dir zu laut ist, ob es dir zu gay ist, ob es dir irgendwie zu whatever ist. Ich lasse dich ja auch so, ich verurteile dich auch nicht. Insofern, Leute, immer ein bisschen mehr auf sich selber konzentrieren und wenn du über dein eigenes Leben nichts zu erzählen hast, dann kreier dir was du erzählen hast, anstatt du immer nur über andere sprichst.
Wunderbares Schlusswort. Lieber Nikolas, ich drück dir ganz doll die Daumen. Du rockst bitte für uns alle Let's Dance. Tanz sie alle an die Wand.
Ich hoffe ja auch auf die Zuschauer. Das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Sagen, ne? Genau.
Also man ruft ja an. Das ist eine Mischung. Wie war das? Es ist eine Mischung aus den Bewertungen, aber ich glaube letztendlich die Zuschauer haben es doch in der Hand, wer weiterkommt. Oder wie war das jetzt?
Also wie genau das aufgestellt ist.
Neue Regeln?
Müsste ich auch nochmal recherchieren. Aber auf jeden Fall, liebe Zuschauer, falls Sie natürlich Männertanz ein bisschen länger im Fernsehen sehen wollen, was hoffentlich so ist, dann rufen Sie natürlich sehr, sehr gerne an. Ich würde mich sehr freuen.
Ne? Nee, also ganz viel Erfolg und auf das Herr Lambi auch gnädig ist und vor allem drücke ich dir die Daumen, dass sein Tanzpartner toll wird. Er darf natürlich nicht zu toll werden. Wir wollen keine Dramen mit Lars erleben.
Nein, nein.
Alles Gute und vielen lieben Dank fürs Gespräch.
Vielen lieben Dank, das hat mich sehr gefreut, Alexander.
Vielen Dank.
Das war die Alexander Nebel Show. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann drück jetzt den Abonnieren-Knopf. Wir freuen uns sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss.